ARD Sounds.
Sie hören Bayern 2, das Kulturupdate. In höchster Not, Bergretter im Einsatz. Das war im vergangenen Jahr eine sehr erfolgreiche und sehr aufschlussreiche Doku-Serie des Bayerischen Rundfunks, deren erster Staffel nun ab morgen eine zweite folgt in der ARD-Mediathek, worauf ich mich als Fan dieser Serie schon sehr freue und sicherlich auch alle übrigen 7 Millionen Zuschauer, die die erste Staffel gesehen haben. Die Doku-Serie begleitet echte, teils sehr gefährliche Rettungseinsätze der Bergwachten Greinau, Ramsau und Bad Reichenhall vor der atemberaubenden Kulisse der alpinen Bergwelt, stets aus der Perspektive der ehrenamtlichen Retterinnen und Retter. Gedreht teils unter Extrembedingungen mit Bodycams und 360-Grad-Kameras von der Filmfirma Timeline Production aus dem Berchtesgadener Land. Und deren Geschäftsführer ist der Kameramann und Alpinist Franz Hinterbrandner, mit dem ich jetzt telefonisch verbunden bin. Grüß Gott, Herr Hinterbrandner.
Hallo.
Die zweite Staffel von In höchster Not, Bergretter im Einsatz, soll noch näher heranrücken, so heißt es, an die Einsätze, an die Entscheidungen. Unter anderem geht es ja um die Bergung eines Verletzten aus einer Gletscherspalte. Um gleich bei diesem konkreten Beispiel zu bleiben, was ist da genau auf welchem Gletscher geschehen?
Ja, auf dem Gletscher der Zugspitze ist ein Bergsteiger-Alpinist in der Gletscherspalte gerutscht und dort verklemmt gewesen. Und das war die Aufgabe oder der Einsatz der Greinauer Bergwacht, ihn zu bergen.
Diese Meldungen von Bergunfällen ganz unterschiedlicher Natur mehren sich ja, Herr Hinterbrandner, so hat man den Eindruck, Wanderer, Bergsteiger, die sich und ihre Kräfte überschätzen. Nimmt diese Tendenz zu?
Ja, die Tendenzen steigen, die Einsatzzahlen steigen. Das merken wir, das merken die Bergwachten. Und die Aufgabe auch in der Doku-Staffel ist, auch darauf hinzuweisen.
Unvergessen ist ja der junge Mann aus Staffel 1, der sich in Straßenschuhen und T-Shirt am Hochkalter in der Wand verstiegen hatte und nur mit großem Glück aus dieser riesigen Gefahr hat gerettet werden können, in die er sich leichtsinnigerweise selbst gebracht hatte. Kommt bei den Bergrettern auch Frust auf angesichts der Unvernunft von unerfahrenen Bergsteigern?
Nein, Frust nicht. Also die Bergretter und Bergretterinnen werten nicht. Ihre Aufgabe ist zu retten. Das merkt man immer wieder. Es ist natürlich, sie machen aufmerksam, sich gut vorzubereiten. Sie machen aufmerksam, das Wetter im Auge zu behalten und auch eine gute Ausrüstung am Berg zu haben. Und das ist ja auch zum Teil die Aufgabe der Bergwacht und auch der Doku-Serie.
Was ich mich schon beim Schauen der ersten Staffel von In höchster Not gefragt habe, wie stellen Sie eigentlich als Kameramann jetzt sicher, dass Sie die schwierige Arbeit der Bergretter nicht behindern?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist das Allerwichtigste, dass wir auf keinen Fall die Einsätze stören. Und deswegen sind unsere Kameramänner und Kamerafrauen eigentlich Bergsteiger. Sie können sich da autark in diesem Gelände bewegen, damit natürlich der Einsatz nicht gestört wird. Sie sind absolut selbstständig am Berg unterwegs und können sich auch komplett selbstständig sichern und ja eben nicht stören. Das ist die wichtigste Aufgabe.
Die Bergretter exponieren sich bei ihren Einsätzen ja auch immer wieder. Gab es beim Dreh mal Situationen, wo ein Einsatz einfach abgebrochen werden musste aus Selbstschutz, weil es zu gefährlich wurde für die Retter?
Es war mal kurz davor, dass ein Einsatz abgebrochen wird. Das ist, da war starkes Unwetter an der Zugspitze und es war Steinschlag und wirklich das Gewitter ist knapp über den Einsatzort drüber gezogen mit Blitzschlag und Steinschlag. Und bei diesem Einsatz sind die Bergretter so an ihre Grenze gestoßen, dass bei diesem Einsatz der Selbstschutz Thema war. Aber zum Glück hat das Wetter noch gewechselt und sie konnten den Einsatz zu Ende führen.
Wie viele Wochen und Monate haben Sie jetzt für die zweite Staffel, die Bergretterinnen und Bergretter, die ja übrigens allesamt wahnsinnig sympathische Gestalten sind, kann ich sagen, als Zuschauer der ersten Staffel, begleiten können jetzt für die zweite Staffel?
Ja, das ist verteilt auf eine ganze Bergsaison. Es sind pro Bereitschaft circa 100 Drehtage, die unsere Kamerateams vor Ort auf auch auf Bereitschaft warten. Und in der Summe haben wir 200 Drehtage oder Bereitschaftstage vor Ort in den Bereitschaften.
Das Gletschereis hinter Brandner wird ja durch steigende Temperaturen immer unberechenbarer. Plötzliche Wetterumschwünge im Hochgebirge nehmen zu. Wie sehr erschwert der Klimawandel die Arbeit der ehrenamtlichen Bergretterinnen und Bergretter?
Ja, der Klimawandel ist spürbar. Die Gletscher verändern sich. Die Randkluften, also der Übergang vom Gletscher zum Fels, ändert sich größer. Die Gletscherspalten werden größer. Der Fels wird brüchiger durch die Witterungsbedingungen. Es ist schon spürbar, dass die Einsätze aufgrund vom Klimawandel komplexer werden. Eben auch das Bergwetter ändert sich. Es gibt stärkere Wetterwechsel, schlimmere Gewitter. Das ist schon wirklich spürbar.
Das sagt Franz Hinterbrandner von Timeline Production, die im Auftrag des Bayerischen Rundfunks für die ARD Mediathek auch die zweite Staffel der Doku-Serie In höchster Not, Bergretter im Einsatz gedreht hat. Zu sehen ab morgen in der ARD Mediathek. Herr Hinterbrandner, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Danke gern.
Die Vereinigten Staaten und der Iran befinden sich nicht nur im Krieg miteinander. Sie fluten die sozialen Medien auch mit Propaganda. Oft ist diese KI erzeugt. Diese sozialmedialen Schlachten und Manöver der Kriegsführung erhalten große Resonanz. Und die iranischen Erzeugnisse scheinen dabei geschickter gemacht zu sein als die amerikanischen. Was passiert, wenn sich Regierungen der sogenannten Mimetic Warfare bedienen, wenn Aktivisten und offizielle Stellen der Meinungsbildung mit ungefilterten Falschnachrichten zu manipulieren versuchen? Katja Deiß, Leon Groß und Rainer Dachselt darüber, wieso viele die Beeinflussungsmechanismen oft nicht hinterfragen, und auch über die Frage, was es eigentlich bedeutet, wenn ein realer, todbringender Krieg verharmlost wird.
Ende April beim White House Correspondents Dinner versucht ein Attentäter Donald Trump und seine Regierung anzugreifen. Die Bilder gehen sofort um die Welt. Und schon wenige Stunden später tauchen KI-generierte Videos auf. Breaking news, breaking news. Sie spielen die Szene mit Lego-Figuren nach und vermitteln eine klare Botschaft. Das Ganze ist ein Ablenkungsmanöver, weil dem Präsidenten, Zitat, der Hintern brennt wegen des Iran-Kriegs. Und der Attentäter, hier mit Wasserpistole, sei die willkommene Rettung. Es gibt viele Videos von diesem Typ. Und der Philosoph Michal Klinchevich sieht darin eine neue Qualität von Propaganda.
Die Videos sind ganz klar von Profis gemacht. Sie sind etwas Neues. Sie kommen gut an, sie bewirken etwas und genau deshalb sind sie so gefährlich. Man weiß, dass Informationen, sobald sie im Gehirn sind, kaum mehr wegzukriegen sind.
Trump erscheint in diesen Clips als Lego-Witzfigur, als verrückter König, der einen Krieg angezettelt hat, den er nicht gewinnen kann, und als Lügner. Hunderte dieser Videos mit KI-generiertem Rap fluten seit Beginn des Krieges die Plattformen. Sie kommen aus dem Iran und werden millionenfach geteilt. Tine Monk forscht zu Cyberkriegen an der Nottingham Trent University. Sie sieht in diesen Propagandaclips einen wichtigen Teil strategischer moderner Kriegsführung.
Der Iran beschäftigt sich schon seit Jahren mit Cyberkriegsführung und verfügt über eine Gruppe wirklich guter Hacker und Proxy-Akteure, die im Auftrag der iranischen Regierung arbeiten. Neu ist also nur, dass sie das vorhandene Informationsumfeld nutzen. Sie nutzen soziale Medien und sie sind ziemlich gut darin.
Die Macher bedienen sich vor allem westlicher kultureller Codes. Der BBC ist es gelungen, einen der Produzenten zu interviewen. Er sagt, sie arbeiteten über den Internetzugang der iranischen Regierung, und er spricht die Ziele offen aus.
Wir haben uns für diesen universellen Lego-Stil entschieden, damit jeder die Überlegenheit und den Sieg des Iran in diesem Krieg erkennen kann.
Der Philosoph Michal Klinchevich hat dafür mit Kollegen den Begriff Slopaganda geprägt, also eine Zusammensetzung aus Slop, KI-Müll und Propaganda.
Das sieht vielleicht nicht nach Propaganda aus. Wir wissen erstmal nicht, dass es sich dabei in Wahrheit um eine politische Botschaft handelt, die unsere Einstellungen ändern oder uns von etwas überzeugen will. Das macht es so gefährlich. Da sind ein Haufen Sachen drin, von denen sich vor allem junge Menschen angesprochen fühlen. Menschen, die in mancher Hinsicht vernachlässigt wurden.
Memes sind nicht nur im Iran regelmäßig Bestandteil politischer Propaganda. Auch Trump lässt Videos produzieren, in denen er No-Kings-Demonstranten mit Fäkalien bombardiert oder er zeigt sich selber als Jesus. Und sofort folgt darauf ein iranisches Video, das sich über den Trump-Jesus lustig macht. Slopaganda ist ein erschreckend geeignetes Mittel für politische Akteure, die daran arbeiten, dass Wahrheit und Lüge ununterscheidbar werden, meint die Cyberkriminologin Tine Monk.
In diesem Krieg, und wir sprechen hier über einen Krieg, ist es besorgniserregend, dass die Diplomatie und der Gedanke der Verantwortlichkeit aufgegeben wurde. Wir wissen nicht, was wir glauben sollen. Das schafft Unsicherheiten. Außerdem werden wir sehr passiv mit der ganzen Dauerbeschallung um uns herum. Es ist schwierig geworden, diesen Lärm zu durchdringen und zu verstehen, was tatsächlich geschieht.
Ein Beitrag über die Slopaganda im Irankrieg. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Die berühmte Gretchenfrage aus dem Faust könnte ein passendes Motto abgeben für eine neue Graphic Novel aus München. In Glaub mir erzählt die Comiczeichnerin Jutta Pilgram von religiösen Prägungen und von den Folgen dogmatischer, fundamentalistischer Frömmigkeit. Ein besonderes Buch, auch in der Hinsicht, dass es ein spätes Debüt ist. Jutta Pilgram nämlich hat lange als Redakteurin bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und nun ist sie ihrer lebenslangen Passion, ihrer Liebe zum Zeichnen gefolgt. Nils Beintke hat sie getroffen.
Am liebsten spielen sie Paradies, Regina, ihre Freundin Malika und die Geschwister der beiden. In einem Waldstück am Stadtrand, wo sie leben, haben sie sich ein Versteck gesucht, kleine Schätze vergraben und mit Ästen eine Hütte gebaut. Es ist ihr Land, in dem Milch und Honig fließen, wie Regina stolz erklärt. Oder, so Malika, eine Muslima, ihr Haus aus Gold, Silber, Perlen und Saphiren.
Ich wollte 5 verschiedene Lebenswege zeigen. 5 verschiedene Arten, mit einer religiösen Erziehung umzugehen, wollte ich zeigen. Die alle 5 zeigen, dass Glauben keine Garantie ist für Glück oder für ein gelingendes Leben. Auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen.
In ihrem Comic Glaub mir folgt Jutta Pilgram den Wegen dieser jungen Sinnsucher. Man weiß an dieser Stelle längst, ihr Paradies ist auch ein Gegenentwurf zur Welt der jeweiligen Familien. Malika kommt aus Ägypten und lebt eine Zeit lang in Deutschland. Regina und ihre Geschwister wachsen in einem erzkatholischen Elternhaus auf. Die Erbsünde ist beständig Thema und die Ängste, die damit verbunden sind, darunter auch den Vorstellungen der Eltern zu genügen.
Die katholische Familie, die entwickelt sich oder ja, fast radikalisiert sich, weil die Eltern selbst verunsichert sind durch die eigentlich ganz normalen pubertären Aufmüpfigkeiten der Kinder. Und dann stellt sich raus, dass die Mutter eigentlich eine Riesensehnsucht hat, zurück in so eine katholische Sekte, in der sie aufgewachsen ist, weil sie die Gewissheiten, die dort herrschen, vermisst.
Die Geschichte, die Jutta Pilgram in Glaub mir erzählt, ist erfunden. Manche der Episoden, berichtet sie, deckten sich aber mit eigenen Erfahrungen. Ihr Buch hinterfragt nicht die Religion, sondern vielmehr die verheerenden Folgen allzu dogmatischer und auch fundamentalistischer Überzeugungen. Im großen Comic, der zunächst so gelassen daherkommt, wird das mit großer Wucht erfahrbar. Ohne zu viel zu verraten, die 5 Kinder werden aus ihrem Paradies vertrieben. Aus ihrem konkreten im Waldstück, aber auch aus dem im übertragenen Sinn.
Der Bruder meiner zweiten Hauptperson, Hamid, der gläubig ist, hat Probleme damit, das zu leben, weil er ein Geheimnis mit sich rumträgt. Regina, die Hauptperson, hat sich gelöst, aber ist doch noch voller Schuldgefühle. Der andere Bruder ist verschwunden. Also ich habe versucht, diese Familie oder beide Familien, die muslimische und die katholische, so zu konstruieren, ohne dass es allzu plakativ wirkt, dass man die verschiedenen Möglichkeiten sehen kann, wie man mit Glauben umgehen kann.
Jutta Pilgram hat die Graphic Novel Glaub mir in Schwarz-Weiß und in Grautönen und oft mit großen Panels gezeichnet. Der dicke Strich ist markant. In manchen Bilderstrecken wechselt das Design. Die Bilder wirken wie aus einer schwarzen Fläche gekratzt und geschnitten. Sie zeigen zum Beispiel Heilige der katholischen Kirche und ebenso Ängste, etwa ganz konkret vor fiesen, teuflischen Kreaturen. Ein spannender Kontrast.
Die Träume und die Vorstellungen, die kommen in diese reduzierte, einfache Zeichnung rein mit ganz vielen Details. Fantasie ist ja nicht so abstrakt meistens, sondern sehr gegenständlich. Und darum habe ich die Träume dann ganz gegenständlich und fein versucht zu zeichnen.
Regina und Malika sind erst beste Freundinnen. Dann zerstreiten sie sich infolge des Agierens ihrer Eltern. 10 Jahre später treffen sie sich durch Zufall in Ägypten wieder. Sie bleiben in Kontakt und unternehmen eine Wanderung auf den Berg Sinai, erinnern sich dort an ihr eigenes Paradies. Malika verweist auf ein Wort des persischen Dichters Rumi. Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort, dort treffen wir uns. Genau das ist ein Moment der Hoffnung in dieser existenziellen Geschichte.
Nils Beindker stellt die Jutta Pilgrams Graphic Novel Glaub mir vor. Die ist im Jaja Verlag erschienen. Anfang Juni ist die Künstlerin zu Gast beim Comic-Salon in Erlangen und am 17. Juni im Münchner Literaturhaus. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.